Der VfL hat, glaube ich, allgemein gerade zu Hause, ob es eine Blockade ist, weiß ich nicht, es fehlen einfach die letzten Prozentpünktchen. Es ist nicht ganz so diese Leidenschaft vielleicht da, die wir brauchen hier in Osnabrück. Das muss von der Mannschaft ausgehen. Und dann hast du auch sofort das Umfeld, die Zuschauer und alle wieder zu 100% und noch mehr hinter dir.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster zum 208. Mal aus dem Podcast-Studio der NOZ. Wir begrüßen heute zwei ehemalige Spieler des VfL Osnabrück, die wir nicht detailliert vorstellen müssen. Thomas Reichenberger und Uwe Brunn. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wie geht's euch?
Ja, vielen Dank. Mir geht's grundsätzlich gut. Wenn es am Wochenende noch ein bisschen schöner gelaufen wäre für den einen oder anderen Verein, dann wird's mir noch besser gehen. Aber das gilt es ja aufzuarbeiten und von daher vielen Dank für die Frage. Danke, dass ich da sein darf.
Gerne, und wenn du so weitermachst, dann machen wir auch mal einen Podcast über das Dartspiel, das sinnlose Werfen von Pfeilen auf eine Scheibe, aber da bist du ja mittendrin und richtig gut dabei, oder?
Ja, sinnlos will ich in dem Kontext ungern hören, ist natürlich alles hochprofessionell und wichtig und das Wichtigste ist, dass es Spaß macht, machen wir in der Tat in den letzten Wochen ein bisschen verstärkt.
Lad doch mal die Sportredaktion ein zu einem kleinen Wettbewerb, würde mich interessieren. Ich bin auch ein Fan des Dartsports. Die anderen sind da noch ein bisschen hinterher, aber können wir ja vielleicht mal verabreden.
Und ich war schon mal da, ich habe mir das Vereinsheim schon mal angeschaut, Harald.
Uwe, Darts ist nicht deins.
Also wenn wir so Büchsen werfen machen beim Jahrmarkt, dann habe ich auch noch nie eine Büchse getroffen, von daher. Die läuft nicht mehr so richtig. Aber um die Frage auch zu beantworten, mir geht es auch gut. Vielen Dank der Nachfrage und VfL ist ja sicherlich ein interessantes Thema momentan und das werden wir dann gleich durchsprechen und ja, dann freue ich mich auf ein paar schöne, nette Minuten.
Da freuen wir uns auch drauf, aber bevor wir richtig einsteigen, habe ich noch eine kleine Werbung in eigener Sache, die wurde uns von unserem Audiomanager auch nochmal ans Herz gelegt. Die Kollegen im Emsland, die haben jetzt nämlich auch einen Podcast und das machen Dieter Krämer und Christoph Schillingmann seit der vergangenen Woche. Da treffen sie sich regelmäßig auch mit Spielern und dem Trainer, mit Ex-Spielern, mit Wegbegleitern des SV Meppen zu einem Podcast namens Rasenschnack. Und der findet alle 14 Tage statt, geht immer donnerstags raus. Und in Folge 1 ist der Kapitän Jonas Fedel zu Gast, der unter anderem über den Abgang von Ernst Middendorp spricht.
Das wird ja eine lange Folge.
Ich habe schon mal reingehört, ist sehr informativ, sehr interessant, also wie gesagt, auch da gerne mal reinhören und ja, jetzt wollen wir erst mal wissen von unseren Gästen, denn wir waren im Stadion, Harald, aber wir haben auch Uwe Brunn da gesehen, der hat sich das Spiel auch angeguckt. Was war dein Eindruck vom 0:1 gegen Elversberg?
Ja, ich habe es mir angeguckt, haben wir Dauerkarten auf der Nordtribüne und sind natürlich immer leidenschaftlich dabei, meine Frau und ich und war am Anfang, sah es ja eigentlich ganz gut aus. Der VfL kam gut rein ins Spiel, fand ich so in den ersten 20 Minuten. Schade, dass man da kein Tor macht. Man weiß ja selber, wenn man halt nach 4 Spielen einen Punkt hat, dann unglücklich auch in Rostock verloren hat, dass man sich ja vielleicht auch so ein bisschen verunsichert ist. Irgendwo müssen ja die Punkte dann kommen. Die nächsten Spiele weiß man ja auch, was dann auf einen zukommt. Und dann nahm der Druck auch wieder so ein bisschen ab. Die Elversberger konnten sich ein bisschen befreien, sag ich mal einfach so, oder ein bisschen dann hinten rumspielen. Ja, und in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch nicht besser. Die Räume waren nicht so gut besetzt und insgesamt gesehen war es dann halt nicht auch für ein Heimspiel auch zu wenig. Teilweise auch dann so vom Passspiel und vom gesamten Zusammenspiel fand ich jedenfalls so. Und naja, wie das dann halt so ist, dann merkt man ja so, denn 5 Zuschauer fangen dann mal an zu raunen. Da gab es ja keine Pfiffe, die haben die Mannschaft ja toll unterstützt, unsere Zuschauer sowieso immer. Aber naja, dann fängst du dir so ein blödes Tor ein. Der 17-Jährige von Bayern München hat ja super vorbereitet, sensationell. Ja, und dann verlierst du so ein Spiel 1-0 und weißt hinterher gar nicht warum. Und dann kommt die, in Anführungsstrichen, reden schon von Krise mit Luise und wie auch immer. Da kommt man so ein Flow, den man vielleicht gar nicht haben will. Also hätte man gewinnen müssen. Die insgesamten Muster waren auch, denke ich mal, insgesamt zu wenig vom Spiel insgesamt. Und ich habe Elversberg im letzten Jahr gerade in der Hinrunde deutlich stärker gesehen und fand die eigentlich nicht stark am Sonntag. Und das hätte man gewinnen müssen, aber gut, jetzt ist es auch nicht mehr zu ändern.
Tommy, hat Uwe recht mit dem, dieser Blockade vielleicht auch manchmal im Kopf, dieses, wir müssen jetzt ein Tor machen, das erste Tor ist wichtig, diesmal mal in Führung zu gehen. Verkrampft man da manchmal oder hast du das nicht gesehen? Du hast am Fernseher verfolgt, ne?
Ja, genau. Ich habe ja lebenslanges Stadionverbot. habe ich nicht, aber ich konnte leider nicht Stadion. Ich habe es tatsächlich im TV verfolgt. Da sieht man es vielleicht nicht immer ganz so genau wie vielleicht im Stadion, die Abläufe. Fällt mir auch schwer, im Torwart irgendwie recht zu geben, deswegen muss ich da erstmal dagegen sprechen. Nein, ich glaube, das Spiel haben alle relativ gleich gesehen. Man ist im Moment nicht ganz frei. Der VfL hat, glaube ich, allgemein gerade zu Hause, ob es eine Blockade ist, weiß ich nicht, es fehlen einfach die letzten Prozentpünktchen. Es ist nicht ganz so diese Leidenschaft vielleicht da, die wir brauchen hier in Osnabrück. Das muss von der Mannschaft ausgehen. Und dann hast du auch sofort das Umfeld, die Zuschauer und alle wieder zu 100% und noch mehr hinter dir. Und da, glaube ich, kann vielleicht jeder einfach noch so ein bisschen, wenn er sich gefunden hat, vielleicht noch draufdrücken. Und dann, glaube ich, dann geht das auch wieder in die richtige Richtung.
Was spricht denn eurer Meinung nach, Susanne, du bist auch angesprochen, für den VfL, dass er sich aus dieser Situation befreit? Ich meine, es ist ein Start. Der VfL ist so schlecht nur gestartet, glaube ich, damals unter Lorkowski, punktemäßig. Die Spiele waren anders, natürlich, ganz klar. Es kommen Spiele nach der Länderspielpause in Hannover 96. Dann kommt der HSV am 22. September und dann geht es am 1. Oktoberwochenende zu Fortuna Düsseldorf.
Dann spielen sie erst noch zu Hause in Kaiserslautern und dann nach Düsseldorf.
Okay, das ist gut, dass du aufgepasst hast. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine Ansammlung von Spielen gegen Mannschaften, die tendenziell ein bisschen besser im Flow sind, wie man das so sagt. Was spricht denn für den VfL, dass er sich kurzfristig befreien kann? Die Tendenz aus der Vorsaison, die Qualität der Spieler, der Trainer, was meint ihr, Uwe?
Naja, also wenn man auch so sieht, man hat ja das Gefühl gehabt, dass durch Tobi dann die Mannschaft dann in der laufenden letzten Saison immer besser wurde, auch laufstärker wurde und man hat ja auch sehr viel am Ausdauerbereich gemacht. Und jetzt hat man ja auch in den letzten Spielen, das ist ja nicht immer das Messbutton oder ein Parameter dafür, aber immer weniger Meter gelaufen als auch der Gegner. Und ich glaube, dass man darüber erstmal ansetzen muss. Natürlich muss man auch spielerische, fußballerische Lösungen schaffen. Das traue ich Ihnen auch ohne weiteres zu. Und die große Stärke der Rückrunde, also man hat ja dann die letzten beiden Spiele der Hinrunde nach dem WM-Unterbrechung und so weiter, hat man dann ja auch wieder hinbekommen, nur dann kam man dann so einen Flow rein und dann war es ja eigentlich immer so, dass man gesagt hat, okay, die 11 Spieler, kann ich alle aufzählen, die haben immer gespielt. So, und jetzt haben wir ja eine deutlich höhere Fluktuation und ich glaube, er würde gut daran tun, wir als Altinternationale, ist ja immer leicht zu sagen, aber dann irgendwo seine feste Formation zu finden. Und ich glaube, wäre für mich das Wichtigste, dass man jetzt halt wirklich sehr hart arbeitet, auch an der Fitness, also die Fitness, ist jetzt nicht so, dass die sagen, die Spieler sind nicht fit, nur so und man muss dann halt über eine harte Zweikampfführung auch kommen und auch das war teilweise so, wo man dann vielleicht so sagen konnte, Menschen, ne, wir haben viele gelbe Karten, haben wir in den letzten Spielen gesehen, will auch nicht zu Unfairness aufrufen, sondern einfach so den, dass man über den Kampf dann und über die Power dann da reinkommt. Und halt, dass man halt wirklich versucht, sich einen festen Stammelf zu suchen. Und ich glaube, Tobi selber ist ja momentan wirklich noch am Suchen. Aldini rechts, Gnasi rechts, Rohrig rechts. Und da gibt es ja andere Beispiele auch, wo dann relativ viel, für ihn sehr viel gewechselt wurde. Und ich glaube, da würde ich den Hebel ansetzen, zu gucken. Da gebe ich jetzt erstmal 3 Spiele, die feste Mannschaft, den verändere ich nicht, wenn es keine Verletzungen oder roten Karten gibt. Um dann zu gucken, dann, wie gesagt, die nächsten Spiele sind ja auch nicht einfach. Aber daran liegt ja auch wieder eine Chance, denn die Spiele waren jetzt ja nicht alle, da haben sie ja nicht hoch verloren, das muss man ja auch mal so sehen.
Nein, das haben sie nicht, aber am Ende hat in jedem Spiel eine Kleinigkeit gefehlt, mindestens eine Kleinigkeit. Gegen Nürnberg ein bisschen mehr, trotz der Schlussphase, gegen Karlsruhe vielleicht ein bisschen weniger, also da war es wirklich eng. Aber dennoch, wenn dir das immer wieder passiert, es verändert ja auch die Einstellung, die Haltung innerhalb des Teams, die Angst wird ja größer. Oder sagen wir vielleicht nicht Angst, sondern das Wissen darum, dass mit jedem Spiel der Druck auch wächst, nun zu punkten. Denn dass die Tabelle eine solche Wirkung hat, positiv wie negativ, wenn man drauf schaut, das ist ja nun nicht wegzudiskutieren. Man tut das gerne, man sagt, naja, wenn man oben steht, die Tabelle, das pusht uns, wir gucken uns die Serie an, wir machen nach jedem Sieg ein Foto und aber umgekehrt bestreitet man natürlich die negative Wirkung einer Negativserie. Ne? Das ist auch so ein bisschen das Gesundwerden, Tommy. Das gehört auch dazu beim Fußball. Ne? Man muss sich manchmal tatsächlich die Dinge ein bisschen schöner reden, als sie sind, um auch den Glauben nicht zu verlieren. Oder siehst du das anders?
Ja, man kann auch einfach die Kurve aus der letzten Saison zu Rate ziehen. Da hat man ja auch, auf einmal war man irgendwo unten, wo man gedacht hat, lieber Gott, steigen wir jetzt irgendwie doch nochmal eine Liga ab. Und auf einmal nach auch ein bisschen holprigem Start, sage ich jetzt mal, als Tobi übernommen hat, da gab es ja auch nicht nur Siege, sondern da gab es auch mal zwei, drei blöde Niederlagen nochmal, gehört aber auch dazu. Und auf einmal hatten sie ihr Grundgerüst, hatten sie ihre Achse, die da stand, hatten sie links und rechts die Jungs, die genau wussten, wie alles funktioniert. Ich glaube da, das hat Uwe ja auch gerade schon angesprochen, ich glaube da fehlt es noch vor allem an der Grundachse. Da ist sicherlich auch ein Ausfall von Timo Beermann. Tut weh, du hast einen Torwartwechsel. Ich glaube, wir haben zwei gute Torleute. Trotzdem ist da erstmal ein neuer Keeper drin. Auch da müssen die sich komplett finden. Da darf ich mir auch keine Urteile erlauben, wer spielen muss oder wer nicht. Das glaube ich, das haben die Jungs selbst alles im Griff. Im Mittelfeld ist mindestens ein wichtiger Defensivpart weg, ein Offensivpart weg. Da musst du erstmal die neuen Puzzleteile finden. Und wenn die gefunden sind, dann glaube ich, dann ist die Mannschaft auch wieder im Flow und auch in der Lage, aus dieser Lage rauszukommen.
Es dauert ein bisschen, die Mannschaft zu formieren. Das hat Tobias Schweinsteiger auch angekündigt. Nicht nur die Mannschaft zu formieren, sondern vor allen Dingen auch die Neuen so in dieses Spielsystem, in die Idee des Fußballs einzuführen und zu integrieren. Am Sonntag gegen Elversberg, wenn wir jetzt mal Thelmer, Torwart Grill ruhig mit, natürlich ist er auch ein Neuzugang. Ich dachte vornehmlich an die Feldspieler, mal Thalhammer auf dem Platz und Makrides und Vrid, also drei Neuzugänge, wenn ich das jetzt richtig übersehe, sind dann nach der Pause noch Verhug, Bär in der Schlussphase und Conte dazugekommen. Es war in den bisherigen Spielen ja oft so, dass gerade in der Offensive die Spieler, die gekommen sind, die eingewechselt wurden, es ein bisschen besser, wir haben, wie man heute sagt, ein bisschen besser performt. Vielleicht auch, weil sie dann nach einer Einwechslung nicht in dem Sinne unter Druck standen. Und darauf hat der Trainer oft reagiert, fürs nächste Spiel umgestellt und dann war es genau so, bloß andersrum. Die erste Wahl hat es dann nicht gezogen, es wurde wieder gewechselt. Also ist das ein Phänomen, was in der Natur der Sache liegt?
Weiß ich nicht, das ist im Moment tatsächlich so, ja. Dass die Jungs, die erstmal das Vertrauen kriegen, dass es in dem Moment nicht, oder was heißt, mit Toren zurückzahlen können. Ich glaube, die haben noch ein paar andere Aufgaben. Wenn ich sehe, wie Erik sich immer reinhaut oder am Ende, es kämpft jeder, da ist jetzt keiner, der sagt, du, mir ist es recht egal und ich habe nicht so Bock. Man sieht schon, dass die alle wollen. Das Selbstverständnis fehlt ein bisschen. Sicherlich dann auch die Formation, die auch wirklich genau weiß, Mensch, ich spiele jetzt auch mal zweimal scheiße und danach stellt er mich aber wieder auf. Das ist auch manchmal ein Gefühl, was gerade ein Stürmer braucht. Aber auch da muss einer oder im besten Fall zwei ganz klar Signal geben, so, ich bin jetzt da und jetzt kommst du an mir nicht vorbei. Und da ist Tobi oder das Trainerteam sicherlich auch gerade noch ein Stück weit auf der Suche, wer sind genau die richtigen Puzzleteile, die uns jetzt da voll tanken.
Was angesprochen worden ist, ich war ja nach dem Spiel unten in der Mixzone, in der sogenannten, vor der Kabine, habe mit drei Spielern gesprochen und unter anderem mit Lennart Grill und auch mit John Verhoek und Henry Rohrig. Und alle drei haben so durchscheinen lassen, ja, so die Kommunikation, diese ist noch so ein Punkt, da müssen wir uns noch finden, dass wir klarer nochmal kommunizieren, dass wir das nochmal besser machen, dass wir noch mehr miteinander sprechen. Ist das auch etwas, ihr habt jetzt auch ja einige in verschiedenen Mannschaften und verschiedene Umbrüche erlebt, auch bei Mannschaften. Ist das etwas, was dauert einfach, was auch nach der Vorbereitung und auch jetzt, wenn dann Neuzugänge nochmal gekommen sind, letzte Woche mit Michael Cuisance, über den können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, über den Transfer. Ist das etwas, was einfach wirklich nochmal braucht und kann da vielleicht die zwei Wochen jetzt in dieser Länderspielpause, können die da helfen?
Also das wird auf jeden Fall helfen, die zwei Wochen, wenn man da jetzt ordentlich arbeitet. Das bezweifle ich auch in keinster Weise. Harald hat ja gerade gesagt, dann auch die von drei Neuen, aber ich fand auch, Rohrig hat letztes Jahr wenig gespielt. Wiemann war ja auch relativ fast noch ein Neuzugang, wenn man so will, ne? Und deswegen die Kommunikation mit vielen, vielen Neuen. Und Tommy hat es ja gerade richtigerweise auch gesagt, fünf von der ursprünglichen Stammmannschaft sind ja weg. Kühn sitzt auf der Bank, warum auch immer. Beermann ist verletzt, Köhler ist weg, Simakala ist weg und rechts Traoré ist weg. Das ist ja schon die Mittelachse und rechts dann fährst du noch den Florian Kleinhansel. Also von daher, das ist schon dann von der Kommunikation ja sehr, sehr richtig, dass sie halt nicht da ist und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass sie dann wieder stattfinden kann und da muss man halt so Platzhirsche dann auch wiederum haben. Wenn ich so beobachtet habe, Max Wegg-Jamfi hat auch nicht so der ist auch nicht so der laute Schnacker auf dem Platz, der ist ja sicherlich auch gut und so weiter. Kollege Thalhammer ist ja auch noch nicht, ist ja auch so ein Typ, der so vom Spielerischen kommt, der dann so den Ball nach vorne führt. Aber auch da habe ich noch nicht so diese lauten Anweisungen gesehen, diese klaren. Also ich glaube schon, dass das Thema Kommunikation da in den nächsten 14 Tagen sehr wichtig sein wird. Mit einer Portion Aggressivität sicherlich auch, also natürlich gebündelt. Aber das wird dann auch dazugehören und dann kann man da sicherlich eine Menge von der Abstimmung her dann auch mal in den 14 Tagen dann, Tom, vielleicht tut die Pause vielleicht auch gut irgendwo. Natürlich will man nach so einer Niederlage am liebsten lieber morgen und übermorgen wieder ein Punktspiel haben, als dann in 2 Wochen zu warten. Aber vielleicht von der Weiterentwicklung der Mannschaft und vom Team her insgesamt kann es durchaus helfen.
Es wird ja ein Testspiel geben am Wochenende, aber ein internes, soweit ich weiß, ist 11 gegen 11. Also unter Wettkampfbedingungen ganz normal, das hat es ja schon früher mal gegeben, sicherlich eine, vielleicht sogar die bessere Variante gegenüber jetzt einem Test gegen einen Zweitligisten oder einen Bundesligisten, die ja auch zur Verfügung stünden und auch vom Aufwand her überschaubarer. Da wird sich sicherlich auch was tun im Training. Tobias Schweinsteiger ist ja kein Mann, der Training als Strafe sieht. Ja? Er wird das Training nutzen, um auch in diesen 2 Wochen nochmal vielleicht den letzten Impuls zu geben für die Optimierung der Fitness und der Sprintausdauer, der Sprintfähigkeit. Da kann man sich auf ihn, glaube ich, verlassen. Also den Eindruck habe ich auch, dass er ja nicht in die üblichen Trainermuster verfällt und neue Spieler fordert oder mit den Alten schimpft. Oder er bleibt ja relativ sachlich und klar, kann im Training natürlich auch laut werden, wenn ihm was nicht gefällt. Aber da habe ich an sich großes Vertrauen. Die Frage ist, das, was du gerade angesprochen hast, Uwe, wie hat sich das Gefüge in der Mannschaft, jetzt mal unabhängig von der Leistung, verändert? Denn wir müssen jetzt auch vorsichtig sein, die 5, die wir jetzt gerade genannt haben, das war auch in der 3. Liga. Wie sie jetzt in der 2. Liga performen würden, ob das rein fußballerisch mehr wäre als das, was die 9 bieten, das weiß ich gar nicht. Also Simon Kala sitzt in Kiel jetzt auch auf der Bank. Gut, Omar Traoré spielt in Heidenheim jetzt 2-mal Startelf. Aber ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass du diese Figuren, die in der Kabine, aber auch auf dem Platz eine Rolle spielen und Ansagen. Und da gehörte auch noch letztes Jahr Marc Heider dazu, den dürfen wir nicht vergessen. Und natürlich vor allen Dingen Timo Beermann. Das ist nach meiner Person immer der größte Ausfall, der da im Moment zu verkraften ist. Und jetzt spielt man mit 2 relativ unerfahrenen Youngstern, hochveranlagt nach meiner Meinung, Maxwell Jämpfi und Niklas Wiemann in der Innenverteidigung. Ist das richtig oder falsch?
Ich sage da nichts zu. Nein, das ist deswegen richtig, weil das Trainerteam die beiden aufstellt, weil die jeden Tag im Training sehen und weil die sicherlich grundsätzlich das auch drin haben und weil es auch gerade nicht anders geht. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Timo fit wäre, dass er dann eben genau dieser Stabilisator auch für Jämpfi ist, wie er es letztes Jahr gezeigt hat, dann kann Wiemann vielleicht sogar eins vorrücken oder wie auch immer. Das ist auch ich sehe den gerne, den Typen. Ich finde, der passt genau hier hin. Der kommt aus der 4. Liga und haut sich da rein und macht und tut. Also auch ein Top-Typ, der aber auch seinen Weg finden muss und auch finden darf. Da braucht es halt leider Zeit für den einen oder anderen, auch mal eine Woche länger, bis man so richtig da ist. Ich erinnere mich an Köhler, als der kam, der wurde erstmal ausgeliehen wieder. Simon Kalla hat ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, bis er auch da war. Das ist dann einfach so. Und irgendwann kommen Qualitäten. Der eine ist sofort da, der nächste braucht ein bisschen. Und die Zeit gilt es halt jetzt irgendwie bestmöglich zu nutzen, dass wir die Jungs integrieren können. Ich glaube, Qualität ist genug im Kader.
Wie kann man denn jetzt so eine Kommunikation, kann man das überhaupt von außen als Trainer beeinflussen, was dann die Spieler untereinander, wie die Kommunikation funktioniert? Gibt es da bestimmte Sachen, dass man sowas erzeugt, dass man sagt, so, wir haben alle das erkannt, wir müssen miteinander sprechen, aber es ist ja die Frage, wie setzt man es denn um? Muss das erst in den Köpfen bei jedem Einzelnen rein oder noch mehr oder wie ist das, Uwe?
Na, ich denke mal auf jeden Fall, es gibt ja Typen, die machen das von alleine. Ne? Ich sag mal so zum Beispiel gefühlt so ein Philipp Kühn wäre so einer, der da ordentlich dann, der hat mal so ein Osnabrücker, der da rumgemacht hat und so weiter. Warum jetzt nicht die Torwartfrage, um Gottes Willen.
Kommt noch, aber kommst du nicht drum herum.
Du auch nicht, Tommy. Alles gut, okay.
Tommy und wir auch
Tommy
nicht.
Tommy und Torwart, okay. Spaß muss sein, aber da gibt es ja sicherlich dann auch Spieler, die halt dann wirklich sagen, so ich gehe da vor und laber und bin dann vorne. Und das meine ich auch gerade ich gehe wirklich immer einen Schritt zurück, aber mit der Anfangseuphorie, wenn ich aufgestiegen bin, wir wissen alle nicht, ob die 5, die jetzt nicht mehr da sind, ob die in der 2. Liga das Niveau haben. Aber in dieser Euphorie mit dieser eingespielten Mannschaft, das hätte sicherlich unheimlich weiter nach vorne gebracht. Sie sind ja nur weg, wir können es ja nicht mehr ändern, also lass das abhaken. So, also von daher, es müssen sich Spieler finden, die da natürlich auch übertrieben im Training kommunizieren. Und das, ja, das geht dann halt auch nur mit einer Trainings-, auch sagen wir Aggressivität, aber bin ja kein Aggressor, aber man muss sich ja irgendwo dann da ein bisschen heiß machen, um seine Mitspieler dann anzusprechen. Das sind ja auch manchmal nur kleine Sachen, wo man ansprechen muss, Deckenstück enger oder guck mal, im Rücken ist einer. Und dann hast du auch das Spielglück mal irgendwann mehr auf deiner Seite, wenn diese Kleinigkeiten dann, das Tor von Elversberg fiel ja aus dem Nichts, Leute. Da war ja eigentlich gar keine Torschance da in dem Moment. Dieser 17-Jährige von Bayern hat das ja super gemacht, aber war ja eigentlich jetzt von der Entstehung her. Und wir hatten ja eigentlich auch so gute Szenen. Die von Engelhardt, die Szenen, da erste Halbzeit von Autschi, zweite Halbzeit kommt von rechts eine Flanke, wo man mit rechts vorbei steht. Da waren ja die besseren Chancen eigentlich, fand ich jedenfalls so, wo du dachtest, Mensch, vielleicht fällt noch ein Tor für uns. Mhm.
Na gut, ja. Du hast das Abseits-Tor von Schnellbacher, das war auch sicherlich eine Deckungsungenauigkeit, und bei dem Tor war eine Überzahl im Strafraum und trotzdem haben so viele da nicht richtig reagiert. Angefangen bei dem auf der linken Seite mit da war Robert ja, glaube ich, noch drin, ne? Und Kleinhansel, die Flanke, Rohrig zu weit hinten, die anderen zu weit vor. Also wie man es auch immer bewertet, man kann das Tor jetzt sezieren bis ins Kleinste, das ist die letzte Faser. Es war auf jeden Fall mal wieder ein Tor. Ich persönlich muss sagen, vielleicht hätte man auch, ich weiß nicht, ob das illusorisch ist, so ein Kommando auch zu geben. Ein 0:0 hätte vor dem Spiel kaum einer als angemessenes Resultat akzeptiert. Aber so wie das Spiel gelaufen ist, wäre 0:0 ein kleiner Schritt nach vorn gewesen. Erste Mal zu Null, das tut der Abwehr gut. Mit Elversberg weiter gleich auf. Also dieses typische Abstiegsverhalten, wir spielen gegen einen Tabellennachbarn und müssen gewinnen. Sich das immer wieder einzuhämmern, weiß nicht, ob das förderlich ist, wenn es so passiert.
Also Tommy hat gerade schwer gezuckt, als es darum ging, dass man vielleicht auf 0:0 spielt.
Nee, nicht der auf 0:0, das ist nicht ganz richtig. Aber es gibt solche Spiele, da merkst du doch.
Ja, ja.
Der Torwart hat gejubelt.
Mhm. Ja, Susanne hat das aber richtig gedeutet. Entschuldigung, wenn ich hier gerade reingrätsche.
Ja,
aber ich glaube, das ist A, im Spiel super schwer, plötzlich umzuschalten, zu sagen, ach komm, jetzt halten wir den Punkt. Und nämlich genau dann klappt es am wenigsten. Und ich würde auch nach wie vor nicht unbedingt gegen Elversberg, also super Mannschaft letztes Jahr, aber die sind ja dieses Jahr auch noch nicht wirklich ganz angekommen, die Jungs. Bisschen Pech gehabt und eben genauso wenig Punkte gehabt wie wir. Und da würde ich schon sagen, zu Hause musst du nach vorne spielen. Da musst du das Ding irgendwie gewinnen. Wenn es dann ein 0-0 wird, okay, nehmen wir einen Kauf, aber schon Druck machen und das Ding nach Hause bringen wollen. Also, ich bin aber auch Stürmer. Vielleicht hast du eine andere Meinung, Uwe.
Naja, habe ich insofern, weil ich bin ein bisschen bei Harald. Harald soll ja früher auch mal Torwart gewesen sein. Auch ein guter, wie ich gehört habe. Also, wie das Spiel so lief nach 75, das Tor fiel, glaube ich, in der 79., 80. Minute. Ich glaube, das meinte Harald. Wenn man dann merkt, das ist jetzt irgendwo so ein Punkt. Gut, es sind noch 10 Minuten oder mit Nachspielzeit für mich das auch 15 Minuten. Aber dann ist es ja auch nicht verkehrt zu sagen, so, okay, komm, dann müssen wir auch mal mit dem Unentschieden zufrieden sein. Aber es war ja trotzdem so eine Situation, wo so ein paar Millisekunden sind. Das ist dann halt auch schwierig. Ja. Aber ich wäre eher für 0-0.
Es ist übrigens etwas, was der VfL diese Saison eben noch nicht geschafft hat, diese Null. Das ist auch etwas, was Lennart Grill jetzt angesprochen hatte nochmal, dass das natürlich einem Torhüter nochmal ein anderes Gefühl gibt. Wir haben jetzt zu Null gespielt, auch was du gerade angesprochen hast. Wie wichtig ist das gerade für so einen jungen Torhüter, diese Gewissheit zu bekommen, zu sagen, wir schaffen Situationen, in denen wir diese Null halten können, zu Null spielen können.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!